In unserem wunderschönen Podcast Närscheleite begeben wir uns heute auf sehr dünnes Eis, nämlich auf politisches Eis. Wir haben einen Regionalpolitiker zu Gast, Dr. Karamba Diaby, der ja gar nicht regional mehr nur ist, sondern seit nunmehr 2013 habe ich gesehen, ja, 2013 im Bundestag.
Ja, ja.
Für die SPD Abgeordneter ist. Naja, und da werden einige politische Fragen heute bei mir nicht ausgelassen werden können. Okay. Närscheleite muss ich einem Karamba Diaby nicht erklären. Das ist Hallisch und das sind Leute, die auf eine positive Art und Weise verrückt sind und irgendwas auch immer verändern und anders machen. Und da habe ich ja nun bei Dr. Karamba Diaby eine ganze Menge. Ob das angefangen ist bei dem Thema seiner Doktorarbeit, wo es ihn in die Schrebergärten gezogen hat, eindeutig für einen damals aus dem Senegal kommenden Studenten nicht unbedingt ein Doktorthema, was auf der Hand lag. Dann auf der anderen Seite auch wieder, wie er an Politik rangeht, was er da so macht und was er dabei auch schon erlebt hat. Also da gibt es schon einige verrückte Dinge, auch sehr ernsthaft verrückte Dinge, die er schon erlebt hat. Ich beginne aber mit der Frage, die ich meinen Gästen bei den Närschenleuten immer stelle. Was mögen Sie an Halle, Herr Dr. Diaby?
Ich möge an Halle, an die freundlichen Menschen. Ein Freund von mir hat gesagt, die Hallenser sind freundlich distanziert. Und das ist was Positives, dass man erstmal distanziert ist, aber freundlich ist. Und natürlich die Kultur in Halle. Wir haben ja eine Menge an Kulturen in Halle hier, die wirklich sehr, sehr zu schätzen sind. Wir haben die Universität mit seiner internationalen Geschichte. Und Halle ist eine Stadt mit einer der dichtesten angesiedelten Kleinstädte. Gartenkolonien und das macht auch die Stadt sehr, sehr lebenswert und dann auch qualitativ.
Und was mögen Sie an Halle nicht?
Was ich an Halle nicht mag, ist ja, dass wir als Hallenserinnen und Hallenser neigen dazu, sehr, naja, bestimmte Dinge nicht mit Begeisterung zu begleiten. Beispielsweise, wenn man jemanden fragt, woher kommst du denn so, der sitzt in Berlin, naja, so, weißt du, das weiß, das ist ja bei Leipzig so. Ich sage, nein, das ist nicht bei Leipzig, das ist Halle an der Saale, das ist die Martin-Luther-Universität, das Frankische Stiftung, das ist Händel-Halle, das ist Bittes-Museum, das ist doch nicht bei Leipzig. Und ich möchte, dass jeder Hallenser diese Begeisterung auch immer hat und dass wir nicht immer wieder denken, das Glas ist halb leer. Das Glas ist immer halb voll bei mir.
Ich komme gleich zu Ihrer ganz persönlichen Halle-Geschichte, aber vorher muss ich noch eine Frage loswerden.
Bitte.
Sie waren, bevor Sie Bundestagsabgeordneter wurden, auch eine ganze Zeit lang im Stadtrat tätig. Leiden Sie manchmal auch an dieser Stadt? In dieser Beziehung, Sie haben genügend Erfahrungen gesammelt. Wir waren gerade wieder in den Schlagzeilen in den letzten Wochen und keine guten Schlagzeilen. Was fühlen Sie da? Was denken Sie da?
Ja, ich meine, das gehört einfach zur hallischen Geschichte, dass wir da sehr, sehr kritisch sind. Ja, als Stadtrat damals war das auch nicht einfach. Da gab es sehr, sehr viele kritische Themen. Aber wir müssen das zugeben, dass mit der Pandemie, wie wir das momentan haben, die Herausforderungen, die vor uns stehen, das ist international, das sind alle anderen Städte, sind gefragt. Das heißt, wir sind nicht der Einzige. Ich hätte mir bei manchen Entscheidungen anders gewünscht, aber es ist nun mal so, dass das für die Entscheidungsträger ist es auch nicht so einfach, die richtige Entscheidung für alle zu treffen. Ich würde mir wünschen, wenn wir mit Augenmaß bestimmte Dinge auch mitdiskutieren können, dass sie auch etwas zügiger gehen.
Sie haben wirklich jetzt wie ein Politiker reagiert.
Richtig.
Ausgeglichen,
ja. Naja,
und ausgewogen.
Ich meine, ich denke selbstverständlich an die Eltern, die kleine Kinder haben. Meine Kinder sind erwachsen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, Menschen, die heute Kinder im Kindergarten haben, in der Schule haben, wie sie den Alltag bewältigen. Da denke ich an diesen Menschen. Aber andererseits hören wir natürlich von Wissenschaft und auch von den Ärztinnen und Ärzten, die Zustände in unseren Krankenhäusern. Also deshalb meinte ich in Augenmaß, denn es gibt wirklich kaum jemanden, der sagen kann, ich habe die richtige Entscheidung jetzt und ich würde das so machen. Deshalb ist das nicht so einfach momentan.
Ich bleibe bei dieser Frage. Ich bleibe immer noch dran. Dieser Stadtrat versucht jetzt gerade ein Verfahren gegen den Bürgermeister, den Oberbürgermeister in die Reihe zu bekommen. Hegel hat mal gesagt, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Ich habe weniger den Oberbürgermeister im Blick. Ich habe sehr viel mehr den Stadtrat im Blick, der, wenn man sich jetzt über bestimmte Formen der Art der Regierung und so weiter beschwert, das immerhin 9 Jahre schon zugelassen hat. Was, wo ist das Problem für so ein Gremium? Es sind ja Freizeitpolitiker, das darf man ja nie vergessen. Wo ist das Problem, dass da auch keine Gemeinsamkeit entsteht über die Parteiengrenzen hinweg? Ist das wirklich alles schon Kalkül? Oder
ja,
wir also, verstehen es nicht mehr.
Nee, das Thema ist sehr, sehr komplex. Denn man muss zugeben, dass der jetzige Stadtrat ist von seiner Zusammensetzung her sehr, sehr heterogen. Also wir haben Mehrheitsbildungen, die unheimlich schwierig sind. Als ich im Stadtrat war, das war viel, viel anders. Da gab es sehr, sehr viele Situationen, wo drei Fraktionen oder zwei Fraktionen sogar ganz schnell eine Mehrheit finden konnten. Aber momentan ist die Zusammensetzung sehr komplex. Und wenn Sie auf die Impfaffäre und ähnliche Dinge ansprechen, das ist auch sehr komplex. Und meiner Meinung nach sind die Kommunalpolitiker im Stadtrat momentan damit beschäftigt, zu wissen, wo lag das und wo sind denn die Fehler gemacht worden, dass man dann auch Konsequenzen auch mit diskutiert. Das darf kein Tabu sein, meiner Meinung nach. Aber das Ganze darf nicht dazu führen, dass die Arbeit lahmgelegt wird, dass sie darauf, das ist, worauf sie ansprechen. Mhm. Meine Fraktion ist immer wieder, ich bin auch natürlich mit denen in Gespräch, dass sie bemüht sind, dass die Sachen klar und deutlich die Verantwortung genannt werden, aber dass die Arbeit im Stadtrat nicht darunter leidet. Da kann ich sagen, dass die SPD-Fraktion hat in dieser Richtung sehr viele Vorschläge gemacht.
Wir sind jetzt schon mittendrin. Also die SPD-Fraktion hat Vorschläge gemacht. Na, dann gehen wir doch die Etagen, 2 Etagen höher. Haben Sie denn heute schon Bundespolitik gemacht, Herr Dr. Diaby?
Ich mache jeden Tag Bundespolitik. Ich hatte heute früh Telefonate mit mehreren Bürgerinnen und Bürgern. Da wir da die Präsenz im Bürgerbüro wenig machen können aufgrund der Pandemie, rufen mich Bürger an oder ich rufe die Bürger an, dass wir ihre Anliegen, ob das Unternehmer sind oder Sporteinrichtungen sind, da bin ich seit heute früh schon unterwegs.
Was sind denn momentan so für Anliegen, die an Sie herangetragen werden? Was sind so ganz konkrete Sachen?
Ja, das ist eine der Themen. Es sind so viele Unternehmer, die Anträge gestellt haben, die dann Details wissen wollen, inwieweit sie an ihre Forderungen, also Mittel kommen können. Oder Sporteinrichtungen zum Beispiel, die dann sagen, naja, wir passen eigentlich nirgendwo so richtig rein. Könnt ihr mal nachschauen? Und dass ich dann bei den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen anrufe und Informationen hole. Es ist ja auch so, dass wir Sportlerinnen und Sportler auch im Ausland unterwegs sind. Da passiert ja, dass der eine oder andere positiv getestet ist, du bist im Ausland und weißt du gar nicht, wie du ganz schnell nach Hause kommst. Das sind alles solche Dinge, womit wir auch beschäftigt sind. Über Ostern wurde ich angerufen, über solche Sachen auch zu klären. Da sind für die einen oder anderen Kleinigkeiten, aber das für mich unheimlich wichtige Sachen, denn es geht um Schicksal von einzelnen Menschen, ob das Familien sind, Kita, Kinder sind, die momentan, wo Eltern sich Gedanken machen, wie geht es weiter. Das sind alle Fragen, die an uns herangetragen werden, wo ich dann immer am Telefon bin, um mit den Menschen darüber zu reden.
Wenn Sie im Bundestag sitzen, momentan gerade, wann haben Sie das letzte Mal Sitzung gehabt?
Wir haben vor 2 Wochen die Sitzung Woche gehabt und nächste Woche geht es weiter.
Wenn Sie jetzt gerade in dieser Situation und Ihre Partei, Ihre Fraktion ist ja regierungsbeteiligt. Sie können ja nicht sagen, wir sind in der Opposition momentan. Haben Sie da so manchmal, wenn Sie da so sitzen und das alles hören und auch Entscheidungen hören, die dann einen Tag später zurückgenommen wurden von einer Kanzlerin, die man immer noch für ihre Kraft bewundern muss, muss ich wirklich hinzufügen, haben Sie da so manchmal das Gefühl, boah, wir sind nicht gut mehr?
Ja, also an manchen Situationen habe ich auch manchmal gedacht, da gesagt, Mensch, hätte man solche Sitzungen vielleicht doch nicht abbrechen sollen und dann sich nochmal zurückversichern können, bevor man die Entscheidung trifft. Wir meinen ja alle diese Entscheidungen in Bezug auf Ostenferien, wo bestimmte Entscheidungen da vorgesehen waren und dann wieder zurückgenommen. Da hätte ich mir gewünscht, beispielsweise solche Sitzungen mit 12, 10 Stunden, das muss nicht unbedingt sein. Wir sind alle nur Menschen und das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wir sind ein föderales System und wir wissen alle, dass der Bund kann nicht irgendetwas von oben einfach entscheiden. Wir brauchen immer wieder Rückkopplung mit den Ländern, denn die Entscheidungen werden in den Ländern umgesetzt. Und deshalb macht das auch unheimlich komplex und sehr, sehr schwierig. Ich würde mir wünschen, wenn es uns gelingt, im Nachhinein, nachdem wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben, wenn wir unser föderales System etwas verändern könnten, dass es ein bisschen bürokratischer geht, dass der Bund ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen kann. Das wissen wir aber, dass kein einfaches Thema ist, denn wir als SPD zum Beispiel haben im Bereich Bildung, wir haben das darüber auch heute noch schon kurz gesprochen, im Bereich Bildung wollen wir wirklich eine engere kooperative Föderalismus. Da sind viele, viele Steine auf dem Weg, denn wir sind, Kultur ist Hoheit der Länder und das bleibt auch dabei. Aber wir wollen, dass wirklich diese Kooperation in dem Bereich so vereinfacht wird, dass man die Bürokratie überwinden kann, dass bestimmte Entscheidungen schneller werden. Das gilt nicht nur im Bereich Bildung, sondern in anderen Bereichen. Das wäre meine Hoffnung, dass wir die Erfahrung der Pandemie nutzen, um einfach das föderale System noch einmal zu diskutieren. Da darf kein Tabuthema dort geben.
Die Kritik aus den Fraktionen wird momentan immer lauter, dass ja die Parlamente zum großen Teil im letzten Jahr ausgehebelt worden sind, mussten sie auch, um schnell handeln zu können. Aber wenn kein frischer Input in die Ministerpräsidentenkonferenz kommt, samt Kanzlerin, kommt von dort dann auch keine neue Entscheidung. Fühlen Sie sich an manchen Stellen nicht gefragt als Bundestagsabgeordneter?
Naja, ich sehe das ein bisschen anders. Es ist ja so, wir haben darüber gesprochen und wir sind ein föderales System. Sollten wir jetzt sagen, auch in der Krise werden alle Gesetze vom Bund jetzt verabschiedet und wir kommen dann zu einer Situation, wo wir wissen, aufgrund unserer Verfassungsorgane, wie sie so gestrickt sind, dass die Länder auch ihr sagen, die haben was zu sagen. Im Bundesrat müssen dann die Entscheidungen nochmal diskutiert werden. Das heißt, ob wir in einer Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin machen und dann die Fraktionen werden informiert und debattiert darüber oder dass wir dann sagen, der Bund beschließt etwas, müssen wir aber im Bundesrat nachher, dann haben wir eigentlich den gleichen Weg. Aber der Nachteil bei vielen komplexen Dingen, wo wir sagen, der Bund muss erstmal entscheiden, ist ja so, dass wir verpflichtet sind, bestimmte Fristen einzuhalten. In der Krise kann man das nicht machen. Das heißt, wir haben Flexibilität, die auch gefragt ist, wenn wir in der Krise sind. Das heißt, wir haben eine besondere Situation. Diese besondere Situation verlangt auch besondere Maßnahmen.
Ein sehr verdienstvoller Genosse von Ihnen, Egon Bahr, hat mir mal im Interview gesagt, hier in Halle, beim Erscheinen seiner Biografie, dass er an seiner eigenen Partei häufig leidet. Also schon richtig Schmerzen hat zum Teil und nicht immer mit der eigenen Partei eins ist, vollständig. Wie geht es Ihnen mit Ihrer Partei seit 2008 Mitglied in der SPD. Wie geht's Ihnen mit Ihrer SPD?
Ja, ich meine, jeder hat seine eigene Schwerpunkte, wo er dann sagt, das hätte ich vielleicht anders. Bei mir wäre wahrscheinlich anders als bei Egon Bahr. Wir sind eine Partei mit über 425.000 Mitgliedern. Das muss man auch betonen. Mitgliedgrößte Partei in Deutschland. Das heißt, Meinungsunterschiede, Meinungsverschiedenheiten, Strömungen und so weiter, das ist ja gang und gäbe. Und das ganz, ganz große Besondere ist ja, dass wir eine sehr, sehr diskussionsfreudige Partei sind. Das heißt, das kommt dann dazu, dass man manchmal ungeduldig ist bei bestimmten Themen. Passiert bei mir so, dass ich sage, Mensch, kann das doch schneller gehen? Aber wir sind diskussionsfreudig. Ja, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass man bei bestimmten Diskussionen, dass man weniger über eigene Leute die Kritik ausübt, sondern auch, dass man guckt, dass der Mitkonkurrent, dass man guckt, was die da auch machen. Bei uns ist das so, leider stelle ich fest, dass eigene Ergebnisse erleben, also Ergebnisse, die gemacht werden, beispielsweise in der Pandemie, wenn wir einen Hubertus Heil hätten als Arbeitsminister mit dem ganzen Kurzarbeitergeld, wenn wir den Finanzminister Scholz nicht hätten, wenn wir die Familienministerin Giffey nicht hätten, hätten wir bestimmte Dinge nicht so weit gebracht wie jetzt. Aber da wird ein SPD-Mitglied, also einige SPD-Mitglieder weniger darüber reden. Darunter leide ich persönlich, das überrascht Sie, aber darunter leide ich persönlich, dass ich sage, ich
dass bin Sie, jemand... Dass ja, Sie Ihr Licht unter den Scheffel stellen.
Ja, ich sage einfach, das, was wir machen, erwarte ich nicht, dass der Mitkonkurrent auf politischer Bühne, dass er das lobt oder dass er das würdigt oder das erwähnt überhaupt. Das müssen wir machen. Und das finde ich schon schade. Deshalb muss man das, was nicht funktioniert, natürlich muss man das erwähnen, aber das, was man selber gemacht hat, muss man dann deutlich machen, dass ohne SPD-Handschrift hätten wir die genannte Maßnahme gerade nicht so schnell hingekriegt, wie wir das bekommen haben.
So wie ich Sie erlebt habe und wie ich Sie kennenlernen durfte, weiß ich, dass das jetzt keine Sätze waren, die Sie im Wahlkampfmodus aussprechen, weil das ist Ihre eigene tiefe Überzeugung, die würden Sie zu jeder Zeit nennen. Ich komme aber zum Wahlkampf. Da sage ich jetzt mal als Bürger und ich höre in meinem Umfeld genau diese Haltung. Haben wir momentan wirklich das Herz und die Seele und das Ohr für Wahlkampf? Ich sage auf der einen Seite, ich sehe bei Markus Lanz einen Herrn Kubicki und einen Herrn Kretschmann wirklich im Wahlkampfmodus sein. Und da geht es schon lange nicht mehr um das Wohl der Menschen. Und auf der anderen Seite höre ich auch in meinem Umfeld, wenn es nur einen Ministerpräsidenten gäbe oder zu finden wäre, der bereit wäre zu sagen, ich habe in diesem Jahr Superwahljahr, ich bin selber auch dran. Aber mir ist es scheißegal, ob ich wiedergewählt werde. Ja. Hauptsache, ich kriege das für mein Land hier gebacken. Ich würde diesen Menschen und diese Leute würden diesen Menschen sofort wählen. Ja. Ist das wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt für Wahlen?
Ja, ich meine, die Wahlen sind ja nun mal terminiert. Die werden stattfinden, September, aber davor auch Landtagswahlen. Mhm. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, dass momentan die Bürgerinnen und Bürger machen sich Sorgen darüber, wie geht es weiter in diesem Land. Die Großeltern machen sich Gedanken darüber, kriege ich meine Impfung so schnell wie möglich? Wenn ja, ist das ausreichend? Kommt noch mal eine andere Impfung in eine kürzere Zeit? Und die Eltern machen sich Gedanken darüber, wie ist das mit dem Bildungsabschluss unserer Kinder oder wie bewältige ich überhaupt den Alltag mit zwei Kindern in Homeoffice? Ich bin in Homeoffice und meine Kinder sind in Homeschooling. Da sind alle unheimlich viele, viele Fragen. Die Unternehmer fragen sich immer in einem Jahr, wie geht es uns? Habt ihr denn wirklich perspektivisch auch Ideen? Das sind alle Sachen, die viele Menschen da bewegen und die bekomme ich mit. Denn ich hatte ja schon gesagt, wenn ich in dem Bürgerbüro bin, was momentan sehr, sehr schwierig ist, das zu machen, dann habe ich Bürgertelefongespräche, wo Menschen mir ihre Belange vortragen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir Zukunftspläne, also wir als SPD zumindest haben wir Zukunftspläne, wo wir sagen, nach der Pandemie muss das Leben wirklich auf Zukunftsorientierung, Investitionen, insbesondere im Bereich Bildung, aber auch im Bereich Gesundheit. Das sind die Sachen, aber ich gebe Ihnen völlig recht, momentan geht es darum, den Menschen deutlich zu machen, dass man eine Strategie hat, dass die Impfungen jetzt passieren werden, dass getestet wird, dass wir die Pandemie so gut wie möglich bewältigen. Ist nicht einfach, aber ich denke schon, dass es wichtig ist, das immer wieder deutlich zu machen, dass wir auf dem Weg sind.
Mhm. So, nun möchte ich auch doch zu diesem naschen Menschen ganz persönlich kommen. Mhm. Herr Dr. Diaby, Sie sind jetzt seit 36 Jahren in Deutschland, davon 35 Jahre in Halle. Damit wären Sie eindeutig bereits Hallenser und nicht mehr nur Halunke, also nicht mehr nur Zugereister. Wann kommt bei Ihnen der Afrikaner noch durch? Sie sind so ausgewogen, so vermittelnd. Wann kommt der Afrikaner durch?
Ja, der Senegalesische kommt bei mir durch, wenn ich manchmal Zeit habe zu kochen. Und ich koche sehr gerne Senegalesisch. Ich mache gerade ein Kochbuch mit ein paar Ehrenamtlichen zusammen, wo ich dann unsere Familienrezepte, die wir in Halle angepasst haben, senegalesische Rezepte, die wir angepasst haben, die kommen da raus. Dann koche ich in meiner Freizeit und höre dabei afrikanische Musik. Das ist das, was übrig geblieben ist. Und manchmal wünsche ich mir Gelassenheit, auch bei mir auch, dass man ein bisschen gelassener ist. Bei mir sagen die Freunde auch, oh mein Gott, bist du so ruhig. Kannst du dich auch aufregen? Gleich sagen, nee, die Aufregung bringt dir überhaupt nicht. Du musst ganz ruhig die Sache rangehen. Ich hätte mir gewünscht, dass viel mehr bleibt, aber es bleibt nicht so viele, weil der Alltag ist nun mal so, wie es ist. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo die Uhr viel, viel schneller läuft als woanders. Also das heißt, insofern bemühe ich mich zumindest ein paar Sachen dabei zu behalten. Afrikanisch kochen, senegalesisch kochen und Musik hören.
Als Sie Mitte der 80er Jahre nach Deutschland gekommen sind, erstmal nach Leipzig über den, also wir müssen immer dazu sagen, weil viele es ja nicht mehr wissen, aber in der DDR gab es den Internationalen Studentenbund mit Sitz in Prag. Und da haben viele mitgearbeitet und über diese Kontakte sind sie aus dem Senegal zufälligerweise in die DDR gekommen, so ähnlich wie Jorge González aus Kuba zufälligerweise nach Tschechien gekommen ist und dort, glaube ich, Nuklearökologie studiert hat. Auch so eine Orchideenwissenschaft. Bei ihnen war es solide Chemie. Welche Vorstellungen hatte dieser Mitte 20er aus dem Senegal, dieser junge Senegalese von Europa und von vor allem dann noch DDR.
Ja. Also die Vorstellungen von DDR waren geprägt durch Vorurteile, sehr große Vorurteile. Ich hatte einen Englischlehrer. In Senegal damals, in den 80er Jahren, waren viele Lehrer durch Entwicklungshilfe aus Frankreich, aus Großbritannien und andere Länder in Senegal als Lehrer. Ich hatte einen Englischlehrer, der uns gesagt hat, Sozialismus. Da, wenn ihr da hinfahrt, da müsst ihr wissen, alle haben das Gleiche, die haben die gleiche Zahnbürste und die haben die gleiche Bekleidung. Ich habe gedacht, ich steige von Flugzeug aus in Berlin, Schönefeld, am 2. Oktober 1985, 15.15 Uhr. Als ich ausgestiegen bin, hatte ich das Bild im Kopf, alle Frauen rennen mit gleicher Röcke. Also die Röcke sind alle ähnlich, die haben alle gleiche Blusen an. Und dann war da diese Vorurteile. Natürlich ist das nicht so gewesen. Ansonsten habe ich sehr wenig gewusst über DDR. Ich habe viel gelesen dazu. Aber Senegal war ja ein Land auf nicht sozialistische Entwicklung, wie man damals so genannt hat. Und dann war da natürlich als Student an der Universität, war ich geprägt durch Studentenbewegung, hatte Streik organisiert. Über politische Verhältnisse an der Universität war ich nicht, die Bedingungen war ich nicht zufrieden, habe ich Streik organisiert. In DDR musste ich die ersten Tage erstmal mir anhören, das sagt man bei uns nicht, das macht man bei uns nicht. Oh ja, dann musste ich da erstmal lernen, wie man da klarkommt mit den Verhältnissen damals. Aber habe ich nicht bereut, weil ich dann doch meinen Sprachkurs machen durfte und dann hier kostenfrei studieren durfte. Da bin ich dankbar dafür.
Mhm. Ja, und dann hat dieser närrische Mensch promovieren wollen. Und da hat es ihn in die Schrebergärten getrieben. Also wenn man dann hört, dass es um die Schwermetallbelastung der Böden ging, dann weiß man, natürlich hat das noch was mit Chemie zu tun und natürlich liegt das auf dran. Aber trotzdem, diese ganz urdeutsche Sache Schrebergarten ähnelt ja doch in vielen Dingen gewissen Entwicklungen, die es auf dem Kontinent in Afrika ja auch gibt. Diese Gärten, beziehungsweise besser Agrar, Landwirtschaft halt eben in dieser Art und Weise. Das hat Ihnen auch so gefallen, dass Sie bis heute einen selbigen haben und, und bewirtschaften mit Okra-Pflanzen und was alles, Kürbis und so weiter. Aber wie kommt ein Senegalese in den Schrebergarten?
Ja, das war ein Zufall, dass ich damals, als ich meine Diplomarbeit gemacht habe über Bodenanalyse, Ökologie, habe ich das Glück gehabt, dass damals das Thema der Belastung der städtischen Areale, die Böden in der Stadt waren das Thema 90er Jahre, das war 92, 93. Ich hatte das Glück, dass ich dann das Thema bekommen habe, die Schwermetallbelastung der Schrebergärten in Halle zu untersuchen. Ein interdisziplinäres Thema, das heißt von den Geografen, die das Thema für sich da definiert haben, sind auf uns zugekommen als Chemiker. Dann hatte ich das Glück gehabt, diese Untersuchungen zu machen. Damals war ja die Luft in Halle sehr belastet. Man muss sich wirklich erinnern, wir haben Buna, Leuna, Bitterfeld, die Industrieanlage, wir haben Kohleheißen, wir haben Trabi, die bestimmte Schwermetalle gesendet haben und das war dann deutlich Schwermetallbelastung zu spüren. Ich hatte wirklich dieses verdammte Glück, dass ich diese Aufgabe bekommen habe, konnte ich dann nachweisen, dass auch wenn Schwermetalle erhöhte Gehalte zu finden waren im Boden, die konnte ich in den Pflanzen, die ich eingepflanzt habe und geerntet und dann analysiert, nicht mehr finden. Und dann das Ergebnis war für die Kleingärtner in Halle positiv. Da entstand dann die Freundschaft zu den Kleingartenfreunden. Und ich muss aber sagen, in der Zeit, wo ich die Proben genommen habe und untersucht habe, kam ich natürlich mit vielfältigen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern zusammen, denn ich musste in den Parzellen rein. Ich muss Bodengrube graben, ich muss Pflanzen anbringen. Dann habe ich dann Freundschaften dort geschlossen, dass die Menschen sind so nett, hätte ich damals überhaupt mich vorstellen können. Dieses nettes Völkchen habe ich kennengelernt. Und seitdem denke ich, das Bundeskleingartenwesen ist eine der wichtigsten Elemente unserer gesellschaftlichen Zusammenleben. Die muss erhalten bleiben. Deshalb kämpfe ich auch dafür, dass wir sagen, jeder, der die Möglichkeit hat, einen Kleingarten zu bekommen, sollte das sich auf den Weg machen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist also draußen frische Luft. Wir haben eine grüne Lunge, muss man dann sagen. Na, du baust deine eigenen Pflanzen an, du kannst die ernten und dann hast du auch für Ökologie beigetragen. Und ich sage Ihnen, im Gegenteil zu Politik, wo es nicht so einfach ist, eigene Ergebnisse und Erfolge in Hand zu haben. Naja gut, wenn man wiedergewählt wird, dann kann man sagen, es hat sich gelohnt. Aber bei dem Kleingartenwesen ist das so, wenn ich das April, Mai, wir fangen jetzt an, unsere Pflanzen anzupflanzen, dann habe ich dann praktisch im Sommer die Ergebnisse der Früchte, jedes Wochenende habe ich Früchte in Hand, wo ich sagen kann, Leute, das sind die Pflanzen, die ich angepflanzt habe, oder wir, meine Frau und ich, so, wir haben die Früchte in Hand, das sind das Ergebnis. Das heißt, du hast etwas gemacht, hast ein Ergebnis. In der Politik ist das nicht immer so. Und deshalb kann ich nur jeder appellieren, Kleingartenwesen ist unheimlich wichtig und da müssen wir dranbleiben.
Sind Sie ein mutiger Mann?
Ja, ich denke, dass ich mutig bin. Ich bin mutig, weil ich versuche, immer wieder neue Sachen anzugehen. Und wenn die erfolgreich sind, freue ich mich. Wenn nicht, dann stecke ich meinen Kopf auch nicht im Sand. Ich denke, das hat auch meine Biografie gezeigt, dass ich immer Tiefpunkte und Höhepunkte im Leben erlebt habe. Bei den Tiefpunkten habe ich immer die Zuversicht gehabt. Vielleicht hat das mit meiner Erziehung auch zu tun, dass ich gesagt habe, es kommen andere Seiten auch.
Ich frage ganz dezidiert. Auf Ihr Bürgerbüro in der kleinen Ulrichstraße ist im letzten Jahr geschossen worden. In der Nacht, aber immerhin 3 Uhr, es können ja auch Menschen unterwegs sein. Sie haben Todesdrohungen bekommen. Gerade jetzt wieder, vor 14 Tagen hatte ich Dienst, da hatte ich es zu melden. Da war dann wieder ein Brief mit einer merkwürdigen weißen Substanz drin. Das ist offenbar Ihr Alltag. Was macht das mit Ihnen?
Ja, solche Ereignisse, die ich da immer wieder erlebe, die lassen mich nicht so unberührt. Denn ich mache mir immer wieder Sorgen darüber, aber nicht nur über meine eigene Person, sondern auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Bürgerbüros immer da sind, aber auch meine Familie. Ich habe aber die Überzeugung gewonnen, dass es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die überpräsent sind, die laut sind, aber die sind nicht die Mehrheit in dieser Gesellschaft. Warum? Weil ich danach immer wieder eine starke Solidarität spüre. Nach den genannten Ereignissen, wo die Einschusslöcher an den Fensterscheiben gefunden wurden. Im Übrigen, die Polizei sagt, dass sie die Motive immer noch nicht kennen. Die Ermittlungen laufen immer noch. Ich verlasse mich drauf. So, danach dann kamen dann so viele Briefe. Solidaritätsbekundungen, mündliche Art per E-Mail. Uns widersprüchlich ist das, wenn man das sagt, aber auch über Social Medien. Sehr viele Einträge in meine Social Medien Kanäle und das macht mich stark. Viele Hallenserinnen und Hallenser, die vorbeigekommen sind, Schulklassen, die Unterschrift gesammelt haben. Ja, und dann eine Rosen wurde gesteckt in dem Einzugsloch da am Fenster. Das ist, was mich stark macht, dass ich sage, die überwiegende Mehrheit ist für eine offene Gesellschaft und für eine zivilisierte, würdige Auseinandersetzung. Mhm. Kritik ist das Wichtigste in der Politik. Das ist wirklich Pfeffer in der Soße. Das muss sein. Wenn man nicht kritisiert, kann der andere gar nicht besser seine Arbeit machen. Kritik ist immer angebracht, ist auch wichtig, damit man immer wieder in den Spiegel guckt und so, was mache ich gerade? Ist das richtig, ist das falsch? Aber es muss menschenwürdig sein, es muss ohne Gewalt sein.
Machen wir das richtig in Halle mit diesen Demonstrationen, die immer noch zugelassen sind, mit diesem Schreihals, der nach wie vor rumschreit? Was macht das mit Ihnen? Kann das Sie auch mal wütend machen oder werden Sie da nicht wütend?
Ja, ich bin manchmal verzweifelt, wenn ich da höre, dass viele Verfahren in dieser Richtung gar nicht weiter verfolgt werden. Ich habe selber Anzeige erstattet, mehrfach in dieser Richtung, weil ich persönlich von dem genannten Person immer wieder verfolgt wurde mit seinen Mikros, wo er da versucht habe, mich zu bedrängen. Aber das Gesetz ist nun mal so, unsere Versammlungsfreiheit ist eine der wichtigsten Gute in unserer Gesellschaft. ich denke schon, dass wir Versammlungsbehörden versuchen, da so weit wie möglich, dass das Recht eingehalten wird. Ich hätte mir gewünscht, wenn solche Demonstrationen ohne Gewalt und ohne Androhung an Gewalt auch gegenüber anderen Menschen passieren. So können wir auch gemeinsam wirklich unsere Meinung äußern, aber dass das auch im Rahmen des Grundgesetzes auch bleibt, würdig, dass Menschen würdig behandelt werden.
Glauben Sie noch daran, dass man mit solchen Menschen noch ins Gespräch kommt?
Also ich persönlich bin immer bereit für Gespräche, aber nur, wenn die andere Seite mich akzeptiert als respektvoller Ansprechpartner, dass das auf Augenhöhe passt, dass man nicht jemand herabwürdigt, nicht, dass jemand beleidigt wird, nicht herabgesetzt wird. Wenn der Dialog, den ich mir wünsche, wenn das in die Richtung gehen soll, dann gibt es keine Gespräch. Gespräch geht meiner Meinung nach nur, wenn wir uns auf wirklich in Augen gucken können, so sagt das meine Meinung, das ist deine Meinung. Wir müssen uns nicht einigen, aber eine zivilisierte Dialogbereitschaft, die müsste immer sein, die habe ich. Also wenn derjenige mich aber ablehnt, dann gibt es keine Grundlage, dann will er mit mir gar nicht reden oder wenn er gar nicht zuhört. Das heißt, Dialog ist wichtig, aber man muss den anderen auch respektieren, wenn er seine Meinung sagt, dass man das nicht unbedingt beleidigt.
Ich habe in Ihrem Wikipedia-Eintrag, den man ja nicht selber schreibt, da schreiben ja die anderen dran, etwas gefunden, wo ich schallend gelacht habe. Das war so formuliert, dass es falsch ist, die Feststellung, dass Sie der erste Afrikaner im Deutschen Bundestag sind, weil, jetzt kommt's, deshalb musste ich so lachen, auch Kai-Uwe von Hassel wurde in Afrika geboren, was wir eben ja nicht abstreiten wollen. Ich nehme mal an einem anderen afrikanischen Land, das könnte vielleicht Namibia gewesen sein
Namibia war das, ja.
Natürlich, und es ist ja vor allem dann auch ein Weißer gewesen, um den es da geht. Aber wir verstehen, was wir dabei da offensichtlich für Verständnisprobleme haben, also wir nicht, aber andere, dann wie erleben Sie diesen, ich nenne es mal doch so, diese Art von eingefleischten, tradierten Rassismus? Wie erleben Sie das noch oder kriegen Sie das gar nicht mehr mit? Sind Sie vielleicht in Berlin frei?
Und von diesen Dingen? Ich bin ja nicht nur in Berlin, ich bin ja in Halle meistens. Also wir haben 22 Sitzungswochen im Jahr. Da bin ich in den Sitzungswochen von Montag bis Freitag in Berlin, sonst Wochenende. Und die restliche Zeit bin ich in Halle an der Saale, hier im Wahlkreis mit meiner Familie, aber auch im Bürgerbüro. Ja, also der Alltag Rassismus ist nun mal eine Realität, es gibt. Ich persönlich erlebe das meistens in Social Medien. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen in Social Medien, die immer wieder behaupten oder annehmen, dass Social Medien sowohl freier Raum als auch rechtfreier Raum sind. Ich sage, Letzteres ist falsch. Social Medien sind freier Raum, aber kein rechtfreier Raum. Und das erlebe ich leider sehr oft, dass in der Woche 2-3 Mal Einträge da bei mir in Social Medien zu finden sind, die bedrohlich sind, beleidigend sind, herabwürdigend sind. Aber ich wiederhole nochmal, die Stärke, die ich ja habe, mein Team auch, kommt daher, dass wir auch in den gleichen Social Medien positive Rückmeldungen bekommen, Leute, die dann sagen, nein, das akzeptieren wir nicht. Man darf das nicht leugnen, dass Rassismus im Alltag gibt. Die gibt es ja auch in Deutschland, aber nicht nur. Ist kein ostdeutsches Problem, ist kein deutsches Problem, ist auch kein hallisches Problem, kein sachsen-anhaltinisches, gibt es überall. Allerdings muss jeder da, wo er Missstände feststellt, sich dagegen wehren. Es fängt ja schon bei Omas 80. Geburtstag, wenn der Onkel oder die Tante anfängt, sich abwehrend über eine Gruppe von Menschen zu äußern, dass man dann einfach stopp. Wir sind bei der Feier, das stimmt, aber das, was du gerade gesagt hast, das kann ich nicht akzeptieren.
Gut, dann machen wir es mal ganz konkret. Halle, Reileck, Mohrenapotheke soll den Namen wechseln.
Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich bin der Meinung, Begriffe können rassistisch wirken. Bei dem Begriff Mohren bin ich anderer Meinung. Ich sage nur individuell, wenn ich jemanden auf der Straße als Mohr bezeichne, falls er überhaupt mit dem Begriff anfangen kann, dann ist das schon ein Problem. Also Unbedingungen mit Gewalt oder mit von oben diktiert, bin ich dagegen. Ich habe mit den Betreibern dieser Einrichtungen auch Gespräche geführt. Ich bin auch mit dem Restaurant Amor, auch mit dem Chef dort auch im Gespräch. Ich habe gesagt, deutlich gesagt, meine Position, ich bin dagegen, dass man euch zwingt, etwas zu umbenennen. Man kann in Einvernehmen darüber reden, wenn bestimmte Begrifflichkeiten abstoßend wirken bei einer Gruppe von Menschen, dass man sagt, man macht zum Beispiel ein Erklärungsschild, dass diejenigen, die das nicht wissen, dass die aufgeklärt werden. Ja, Begriffe können verletzend sein. Wenn ich jemanden bezeichne als Mord auf der Straße, dann ist er verletzt. Aber in diesem Kontext finde ich, man sollte wirklich mit den Betreibern in Gespräch bleiben. Die wissen das von mir und ich denke, dass das ein Dialog in dieser Richtung ist auch notwendig. Es gibt so viele schlimmere Dinge, wo die Leute ausgegrenzt werden, wo die Leute diskriminiert werden. Das ist, worüber ich reden will, worüber ich meinen Beitrag leisten will. Ausgrenzung im Bereich Beruf, im Bereich Schule, auf der Straße, auch im öffentlichen Raum. Das sind Sachen, die existieren. Da können wir an den Stellen, wo das passiert, Finger auf die Wunde legen. Aber Umbenennungen dürfen nicht gezwungen sein. Die müssen in Abstimmung mit den Betreibern sein.
Meine letzte Frage. Wenn Sie einen Wunsch haben, ist das jetzt unmittelbar wiedergewählt werden? Ja, okay, macht ja immer noch Spaß, oder? Nein, Sie haben einen Wunsch frei. Was würden Sie sich noch wünschen? Wir hatten gerade festgestellt, so, das ist das 60. Lebensjahr. Da guckt man dann ja mal auch aufs berufliche Ende eventuell. Was würden Sie noch erreichen?
Also was ich erreichen will, ist, wenn es uns gelingt im Bereich Bildung. In der nächsten Wahlperiode so viel Geld da und Strukturen reinzubringen, dass niemanden wirklich auf der Strecke bleibt. Denn alleine wegen Corona ist deutlich geworden, dass unser Bildungssystem sehr, sehr abhängig von Geldbeuteln und auch nicht jeder die gleiche Chance hat, weiterzukommen. Mein Wunsch wäre, und das sage ich auch als jemand, der wirklich davon profitiert hat, als weißes Kind von einem Dorf in Senegal, dass man in ihm investiert hat. Ich denke, jeder hat Potenziale. Mein Wunsch wäre, wenn wir nächste Wahlperiode noch kräftiger in Bereich Bildung investieren können, dass kein Kind auf der Strecke bleibt.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses hochinteressante Gespräch. Bei den Naschenleuten im Podcast zu Gast war heute Herr Dr. Karamba Diaby. Viel Erfolg für die nächsten Monate und Jahre. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.